A woman must have money in a room of her own if she is to write. Also eine Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich alleine, wenn sie schreiben möchte. Und das ist eine der wichtigsten Aussagen in diesem Buch, dass es eben ein Grund ist, warum Frauen zu gewissen Zeiten weniger publiziert haben, weil sie eben diese materielle Basis nicht hatten.
Frauen haben immer geschrieben, auch wenn sie weniger geschrieben haben.
Annette von Rosti-Hülshoff, Julia Rabinowitsch, Harriet Beecher Stowe.
Sie haben nicht so viel weniger geschrieben, wie ihr Anteil im Kanon ist.
Renate Welsch, Käthe Rechers und natürlich Christine Nöstlinger.
Wen könnte man jetzt einfach mal ersetzen mit Autorinnen?
Isabella Allende, Secunda Velli,
François Sagan.
Das ist eine ketzerische Frage vielleicht, weil mir Goethe und Schiller wirklich bei den Ohren raushängt.
Wir starten unseren Podcast und das Erste, was du machst, liebe Jule, ist Kaffee trinken.
Ich habe gerade noch meinen Kaffee hinuntergeschluckt.
Ohne Kaffee geht nichts bei uns.
Absolut nicht.
Aber wir haben heute ein sehr spannendes Buch, das uns auch aufwecken wird, mindestens genauso viel wie Koffein. Und es ist eine richtige Klassikerin. Und ich freue mich, dass wir uns heute darüber austauschen werden, wie wir es beide gefunden haben. Wir besprechen heute nämlich von Virginia Woolf, A Room of One's Own. Also ein Basiswerk, könnten wir sagen,
absolut,
oder?
So eine Klassikerin der feministischen Literaturwissenschaft. Ein Text, der immer wieder zitiert wird, immer wieder referenziert wird. Wir haben ja auch schon einige Folgen zum Thema Kanon, zum Thema Frauenliteratur, zum Thema Feminismus und Literatur gemacht. Und ja, man kommt eigentlich an diesem Buch nicht vorbei, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt.
Das stimmt. Und wir kommen auch nicht bei diesem Buch vorbei, zu Recht, und werden deswegen tiefer eintauchen. Und das finde ich ja auch eine der schönen Sachen unseres Podcasts. Es ist jetzt nicht schwer zu lesen, es ist ein dünnes Buch, aber vielleicht haben auch nicht manche von euch Lust, diese Art von Büchern, die halt jetzt eher Essays sind oder in, wie in dem Fall zwei Vorlesungen zusammengebunden sind, dass man die sich vielleicht noch am Abend oder auf der Couch durchliest im Bett. Und das wollen wir auch machen mit diesem Podcast, dass wir diese Werke besprechen. Und ihr müsst sie nicht unbedingt selber lesen, aber ihr wisst auch, um was es dabei geht.
Genau, wir haben sie für euch gelesen und wir geben euch unsere Sichtweise auf die Bücher mit. Und umso schöner natürlich, wenn ihr sie selber liest, aber ja, Lesefaule sind in unserem Podcast genauso willkommen wie Bücherwürmer.
Genau. Und manchmal ist man ja lesefaul manchen Genres gegenüber und anderen weniger.
Bist du eher lesefaul oder ich?
Ich glaube ich. Du? Ich glaube, ich bin beide nicht lesefaul, sonst würden wir diesen Podcast.
Ich glaube, ich bin lesefaul.
Du bist überhaupt nicht lesefaul.
Ich bin schon lesefaul.
Wann bist du denn lesefaul?
Ich lese viel zu wenig.
Naja.
Ich habe diesen Podcast, damit ich meine Lesefaulheit überwinde.
Das stimmt. Ja, naja. Bei mir ist es auch Bücher gebunden. Also ich merke schon, ich brauche für gewisse Bücher einfach länger. Bei Sachbüchern, die gehen einfach nicht so leicht runter als ja, weiß ich nicht, Romane oder so. Aber bei dem Buch warst du ja super schnell.
Das war nur, weil ich in dieser Woche sehr viele Zugfahrten hatte und mein Handy-Akku am Abend immer komplett leer war und ich mir den aufsparen musste und deswegen im Zug nicht irgendwie herumsurfen konnte. Das war sehr gut. Und deswegen war ich so, okay, ich lese noch weiter.
Ja, weil wir haben uns ja ausgemacht, okay, wir besprechen das Buch und wollen es beide lesen. Und dann hast du so gestartet und dann habe ich angefangen und gefragt, oh, wie weit bist du? Und du bist schon fertig. Und ich so, oh, okay, jetzt sollte ich mich mal sputen hier.
Ich muss dazu sagen, ich habe mir so ein Lesepensum pro Tag überlegt und habe es dann eigentlich ganz gut eingehalten. Weil ich finde, wenn man sich irgendwie ein Ziel setzt, so ich muss an dem Tag mit dem Buch fertig sein, weil dann wollen wir es besprechen. Und dann dividiere ich die Seitenzahl durch die Anzahl der Tage und dann weiß ich, am Tag muss ich 24 Seiten lesen. Und dann kann ich nach 24 Seiten getrost aufhören und weiß, es geht sich gut aus.
Wow.
Das mache ich
wusste nicht, dass
so.
Du so strategisch bist beim
das
Lesen.
Ich erfahre etwas Neues. Das mache ich seit dem Studium, seit ich in einer Woche 3 Bücher lesen musste und gewusst habe, ich muss 100 Seiten am Tag lesen. Anders geht's nicht, sonst werde ich nicht fertig. Habe ich eh nicht immer gemacht. Und vor allem musste ich das nur in Edinburgh machen, wo ich...
wo du viel lesen musstest.
Wo ich viel lesen musste.
Im Gegensatz zu manchen anderen Unis.
Im Gegensatz zu manchen anderen Unis, wo natürlich Literatur, muss man auch sagen, nicht immer der Fokus ist.
Ja.
Ich habe ja Englisch studiert und... Da war Literatur halt ein Teil davon in Wien. Aber in Edinburgh war es so, okay, im nächsten Kurs besprechen wir, weiß nicht, Gullivers Reisen. Und dann war das aber nur einer von den drei Kursen, die ich hatte.
Wow.
Das heißt, ja, das Seitenzählen ist mir schon, habe ich seither auf alle
okay.
Fälle.
Okay. Es ist auch so ein bisschen, ich finde, es macht total Sinn, aber es ist auch so ein bisschen ein unromantischer Zugang zum Lesen, finde ich.
Ich schaffe es nicht anders. Sonst habe ich immer ein schlechtes Gewissen und hab das Gefühl, ich komme nicht weit oder ich werde nicht rechtzeitig fertig für unseren Podcast.
Ja. Ja, manchmal muss man sich dann ein bisschen in den Hintern treten. Aber heute reden wir eben über A Room of One's Own, um hier mal zum Inhalt zu kommen. Und davor sage ich noch, es ist eben, dieses Buch basiert auf zwei Vorlesungen, die Virginia Woolf hielt im Oktober 1928. Damit ihr wisst, also es war eben gedacht als eine vorgetragene Vorlesung.
Und es ist dann veröffentlicht worden als ein kurzer Essayband 1929. Und wie gesagt, wird seither ständig rezipiert. Ich weiß nicht, wie viel ich schon von diesem Buch gehört habe, bevor ich es noch gelesen habe selbst.
Ja. Und auch immer unterschiedlich rezipiert über die Zeit hinweg. Das werden wir dann nachher ein bisschen besprechen, wie dieses Buch uns als Feministinnen und Lesende geprägt hat.
Absolut. Worum geht's denn, Sophia? Erzähl mal.
Also Virginia Woolf beschäftigt sich mit der Frage, warum gibt es oder hat es zu manchen Zeiten weniger Bücher von Frauen gegeben und was waren so die Hürden für Frauen, dass sie weniger schreiben konnten, weniger publizieren konnten, dass sie einfach andere Bedingungen hatten. Und ich finde, der Titel sagt das ja schon ganz gut, A Room of One's Own, und am Untertitel auf meiner Ausgabe steht zumindest drauf, eines dieser berühmtesten Zitate, A woman must have money in a room of her own if she is to write. Also eine Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich alleine, wenn sie schreiben möchte. Und das ist eine der wichtigsten Aussagen in diesem Buch, dass es eben ein Grund ist, warum Frauen zu gewissen Zeiten weniger publiziert haben, weil sie eben diese materielle Basis nicht hatten. Und sie hatte einen gewissen pragmatischen Blick darauf, die sagt, na gut, wenn Frauen der Zugang zu Bildung, zu Universität verwehrt wurde, wenn sie nie die Zeit haben, sich hinzusetzen, ungestört, sondern immer auf die Kinder achten müssen, auf den Haushalt achten müssen, dann ist es ganz klar, dass sie weniger schreiben konnten als Männer.
Und ich finde, es ist natürlich auch sehr verhaftet in ihrer Zeit. Also sie schreibt zum Beispiel auch, dass es ja noch gar nicht lange her ist, zu ihrer Zeit, dass Frauen überhaupt ihr eigenes Geld besitzen konnten. Also ich habe das auch nochmal nachgeschaut. 1870 ist in England der Married Women's Property Act eingeführt worden. Und das war sozusagen, ab diesem Zeitpunkt durften Frauen in Großbritannien ihr eigenes Geld behalten und auch Besitz erben. Davor ist alles in den Besitz ihres Mannes übergegangen. Das spielt natürlich auch rein, dass Frauen einfach keine finanziellen Ressourcen, ökonomisch nicht unabhängig sind. Und dass das natürlich ein Hindernis ist für Literatur.
Sie bezieht sich immer wieder auf diese Ereignisse. Sie schreibt zum Beispiel auch über das Wahlrecht, das ja damals, also noch sehr jung war in England. Also wenn wir jetzt von 1928 reden, dann waren genau 10 Jahre davor, 1918 war die Suffragettenbewegung und Frauen haben sich das Wahlrecht erkämpft. Das heißt, es war 10 Jahre alt. Und sie schreibt natürlich darüber, dass das Wahlrecht total wichtig ist, aber wenn man es vergleicht, dieses Wahlrecht und das Geld und die materielle Basis, dass ihr das Geld definitiv wichtiger vorkommt. Und wenn man das so liest, in der heutigen Zeit ist es vielleicht am Anfang so eine Irritation und ich denke, ach, die Demokratie und das Wahlrecht und die Freiheit, das sind doch die wichtigsten Werte, was wir uns erkämpft haben in unserer Gesellschaft. Und für manche ist es bestimmt auch so. Aber viele Menschen, gerade die Armutserfahrung haben, würden sagen, na gut, wenn ich jetzt mir nicht zum Essen kaufen kann, dann ist mir das Wahlrecht auch egal. So. Und ja, das ist eben diese Zeit, in der dieser Text geschrieben wurde. Und gleichzeitig war ich dann doch erstaunt, was sie bespricht und wovon sie dann auch so implizit ausgeht, dass das jetzt die nächsten 100 Jahre besser sein wird. Und dann denke ich so, ja, es ist besser, aber es hat sich jetzt auch nicht alles verändert.
Wenn ich nochmal kurz zum Wahlrecht reingrätschen kann, also 1918 haben zwar Frauen, aber nur ein Teil von Frauen in England das Wahlrecht bekommen, und zwar Frauen über 30 mit den gewissen Besitzqualifikationen. Ja. Und erst 1928, also im selben Jahr, in dem Virginia Woolf geschrieben hat oder in dem dieses Essay geschrieben wurde, wurde das sozusagen angeglichen, dass Männer und Frauen über dem Alter von 21 wählen durften. Also es war tatsächlich im selben Jahr, das muss man sich schon einmal vorstellen.
Wahnsinn.
Und auch eben, wo man diesen inhärenten Klassismus irgendwie noch merkt, ja, dass Männer ab 21, aber Frauen ab 30 und dann noch mit gewissem Besitz im Rücken sozusagen erst wählen dürften. Also das ist auch so ein totaler Ausschluss einer ganzen Gruppe von Menschen natürlich. Und ich finde, man merkt auch in diesem Buch, dass sie trotzdem sehr eben in dieser Klasse, Upper Middle Class verhaftet ist. Also sie schreibt zum Beispiel immer von 500 a year, also 500 Pfund im Jahr, die so die, sag ich, für sie so das ideale Grundeinkommen wäre, um sozusagen frei zu sein und schreiben zu können. Ich habe das mal durch so einen Rechner durchgejagt, wo man schauen könnte, wie viel Pfund, wie viel das heute sozusagen wert wäre. Und das waren so an die 28.000 Pfund im Jahr. Also davon könnte man schon tatsächlich gut leben.
Ja.
Dazu muss man sagen, dass in dieser Schicht, Gesellschaftsschicht, dieses Geld halt tatsächlich einfach reingetröpfelt ist aufgrund von Land oder aufgrund von irgendeinem Vermögen, das einem ein reicher Verwandter oder eben einfach ein Verwandter vermacht hat. Das heißt, tatsächlich hätte sie mit 500 a year nichts anderes arbeiten müssen.
Mhm.
Und das
Keine
fand ich auch irgendwie
genau. notwendig.
Ja, und da fand ich auch irgendwie ganz witzig, dass sie eben immer auf diese 100 Jahre vorschaut und sagt, in 100 Jahren, also im Prinzip jetzt wo wir sind,
sind wir fast.
Wird es viel leichter sein, für Frauen zu schreiben, weil dann haben sie eben auch 500 a year und einen Room of her own und sind komplett frei. Und ich habe mir nur gedacht, naja, wir müssen halt jetzt 40 Stunden arbeiten, ja. um auch nur annähernd eben in eine, an einen Punkt zu kommen, wo wir unser Leben einfach nur erhalten können. Und die Zeit fehlt halt dann witzigerweise eigentlich. Wir haben vielleicht den Room of our own, wir haben vielleicht das Geld, aber wir haben dann die Zeit nicht mehr, um zu schreiben.
Sie schreibt ja auch über Familie und Karriere und das war auch für mich so ein Punkt, wo ich dachte, boah, da hat sich so viel verändert und gleichzeitig ja auch wieder gar nicht so viel. Und zwar, wie du sagst, interessanterweise, es hat sich super viel geändert an dem, wie viele Kinder bekommt eine Frau zum Beispiel, weil sie schreibt so, ja, wir müssen halt weg von 10 bis 12 Kindern, sondern hin zu 2, 3 Kindern und dann wird alles leichter. Und ich denke, gut, das sind wir jetzt. Manche Frauen haben keine Kinder, manche 1, manche 2. Also 10 Kinder hat in unseren Breitengraden fast keine Frau. Aber dieser Druck von Karriere, Familie, Care-Arbeit ist trotzdem noch, ich würde nicht sagen gleich, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber er ist jetzt auch sehr groß für viele Frauen. Und gerade viele Frauen, die schreiben, die haben eine Schreibpause auf jeden Fall, wenn sie Kinder bekommen. Und bei Männern ist es nach wie vor einfach viel weniger.
Ich fand es spannend einfach, wie diese Themen, die wir heute auch immer noch so explizit besprechen im Feminismus, wie du gesagt hast, Vereinbarkeit von Familie und Karriere, Care-Arbeit, wie die auch damals sie schon beschäftigt haben. Also ich fand, es gab einfach sehr viele Parallelen zu heutigen Diskursen, auch wenn sie natürlich anders darüber schreibt oder nachdenkt und wenn man den historischen Kontext schon mitdenken muss. Aber ich fand es irgendwie ganz witzig. Ja, ist teilweise recht modern eigentlich.
Mhm. Und ich finde, was das Buch sehr zugänglich macht, ist eben, sie bleibt nicht auf dieser Metaebene, sondern sie verwendet sehr viele Beispiele, die das anschaulich machen. Und ein sehr berühmtes Beispiel ist das von der imaginären Schwester von William Shakespeare. Sie vergleicht, was wäre gewesen, wenn William Shakespeare eine Schwester gehabt hätte, die das gleiche Talent gehabt hätte wie er. Was wäre dann passiert? Und sie zeichnet so ihren Weg nach, dass sie auch schreiben wollen würde, aber ihr Vater möchte sie verheiraten und sie will nicht und haut deswegen ab von zu Hause und geht eben auch in die Stadt nach London und will dort Schauspielerin werden, so wie ihr Bruder und am Theater arbeiten und alle verspotten sie nur und schicken sie weg und im Endeffekt wird sie aus der Gesellschaft ausgestoßen und hat keinen Job und wird vielleicht noch vergewaltigt und landet auf der Straße und stirbt im Endeffekt.
Mhm.
Sie zeichnet hier ein sehr düsteres Bild.
Ja, dieses Beispiel ist wirklich sehr berühmt und wird oft besprochen. Allerdings habe ich erst vor kurzem von einem Buch gehört, das Virginia Woolf's These so ein bisschen widerlegt. Und zwar geht es darin um Frauen zu Shakespeares Zeiten, die durchaus geschrieben haben. Ich bin auf dieses Buch, das heißt Shakespeare's Sisters, How Women Wrote the Renaissance von Rami Targov, gestoßen durch eine Podcast-Folge von dem Podcast Shakespeare Unlimited. Und da war die Autorin zu Gast, eine Literaturwissenschaftlerin, die sich mit schreibenden Frauen im England der Renaissance beschäftigt hat. Und sie stellt in der Podcast-Folge, in dem Interview und eben auch in dem Buch einige dieser Frauen vor. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, ist sehr, sehr spannend und zeigt eben auch, dass es durchaus einen kleinen Teil der Bevölkerung, der weiblichen Bevölkerung zu der Zeit gab, die es geschafft haben zu schreiben und dass nicht alle davon das Schicksal von Shakespeares imaginärer Schwester erlitten haben. Ganz am Anfang von A Room of One's Own fragt sie sich ja, wie Literatur und Frauen zusammenpassen. Also sie hat diese zwei Worte, die so einander gegenüberstehen und sie versucht, verschiedene Verbindungen dazwischen herzustellen. Und eins davon ist eben, dass sie nach Büchern sucht, die Männer über Frauen geschrieben haben. Und sie zieht da sozusagen ganz viele aus den Regalen raus. Und es zeigt sich so, dass Frauen in der Literatur von Männern eigentlich schon präsent sind, auch starke Frauenfiguren, diverse Frauenfiguren bis zu einem gewissen Grad. Also sie nennt zum Beispiel Lady Macbeth von Shakespeare. Aber dass es so einen großen Kontrast gibt zwischen der Realität, in der Frauen total wenig Möglichkeiten haben, total stumm sind. Und ja, für sie ist das so eine Ambivalenz eigentlich zwischen dieser Literatur von Männern, die über Frauen schreiben, und den Lebensumständen von Frauen, in denen sie total entmachtet sind.
Dieses Frauen werden in der Literatur auf Podeste gehoben, weil es gut funktioniert, die eloquentesten Sätze fallen von ihren Lippen, und in der Realität haben Frauen total wenig Raum, um sich auszudrücken, um sich vielleicht zu entfalten oder wie auch immer. Und sie schreibt auch, sie macht auch eine Referenz so zu diesen alten griechischen Theaterstücken, zum antiken Drama. Und wie ja auch da schon sehr viele starke Frauenfiguren waren, Antigone und so weiter. Und gleichzeitig, dass ja eine Zeit war, das extrem unterdrückerisch war, wo quasi nur die weißen Männer irgendwas zu sagen hatten und alle anderen waren ja eigentlich in einem sklavenähnlichen Status. Und das ist auch, so habe ich mir das auch noch nie durchgedacht, ehrlich gesagt.
Absolut. Sie schreibt auch darüber, dass natürlich doch immer wieder Frauen geschrieben haben. Eine, die immer recht oft erwähnt wird, ist Jane Austen,
worüber ich mich sehr gefreut habe. Ich muss wirklich sagen, ich habe dieses Buch gelesen und es ist Virginia Woolf hyped Jane Austen in diesem Buch. Und ich dachte immer so, Julia wird sich so bestätigt fühlen in diesem Buch, sie wird es lieben, weil dann kommt nämlich auch noch so ein bisschen ein Bronte-Rant drin vor, den wir auch gehabt haben in einer unserer letzten Folgen von über Wilds of Gastasie. Und ich dachte mir so, wow, wie passend. Du hast dich sicher gefreut, oder?
Ich fühle mich durchaus bestätigt, ja.
Ich meine, wenn man von Virginia Woolf eine Bestätigung bekommt, das ist natürlich schon eine der oberste Liga.
Man muss aber sagen, es ist schon differenziert, was sie sagt. Ja, ja. Also es ist nicht, Jane Austen ist toll und Brontë sind nicht toll. Sie schätzt die Brontës auch sehr, glaube ich.
Sie begründet sogar.
Ja, aber ich habe mich schon gefreut, ja. Und dass das eben einige der wenigen Beispiele sind, wo Frauen es eben geschafft haben, auf extrem hohem Niveau zu schreiben. Und deshalb eben auch Anonymität zum Beispiel oft ein Ausweg war für Frauen, um sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen. Und ein ganz bekanntes Zitat ist da zum Beispiel auch: Anon, also Anonymous, who wrote so many poems without signing them, was often a woman. Also anonym war oft eine Frau.
Ja.
Es sind ganz viele tolle Zitate drinnen, haben wir wirklich. Oder auch: She will be a poet in 100 years time. Also die Idee, dass sie verschiedene auch fiktionale Autorinnen bespricht und sich überlegt, okay, wo steht diese Frau jetzt, wenn sie schreibt, und wo würde sie stehen, wenn sie eben in 100 Jahren diese oder jene Möglichkeiten hat. Also darum geht es auch recht stark in dem Buch, finde ich.
Ein weiteres wichtiges Thema, was vorkommt, ist so die Frage: Schreiben Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich und wie schreiben Männer und Frauen unterschiedlich? Und das finde ich spannend, weil da schlagen in mir ja auch verschiedene Herzen in meiner Brust. Und ich habe auch persönlich verschiedene Perspektiven drauf, weil natürlich haben Männer und Frauen eine unterschiedliche Lebensrealitäten und natürlich auch nicht alle Frauen die gleiche Lebensrealität. Das ist auch ganz wichtig. Und du hast ja schon erwähnt, zum Beispiel Stichwort Klasse und so, wie wichtig das ist und war. Aber gleichzeitig ist es natürlich nicht so, dass Frauen jetzt ein spezifisches Schreibgen auf einer biologischen Ebene haben oder ein gewisses männerliterarisches Gen, und deswegen ist es unterschiedlich. Und ich finde, sie hat da so eine schöne Metapher drinnen, wo sie schreibt, ja, Literatur ist wie ein Spinnennetz und es ist so ganz leicht, aber natürlich ist es wie wenn es im Raum schweben würde, aber es ist natürlich trotzdem an Ecken im Raum festgemacht, damit es überhaupt da sein kann. Und genauso geht es mit Literatur und Fiktion und Realität. Es muss immer irgendwo verankert sein. Und diese Anker sind unterschiedlich.
Absolut. Sie schreibt auch, dass einfach die Art und Weise zu denken, zu sprechen, zu leben, die Themen für Frauen immer schon trotzdem anders waren, einfach weil sie eben anders sozialisiert sind und anderen Kontexten zu tun haben. Sie schreibt auch, dass Frauen Sprache anders benutzen und dass die literarischen Werkzeuge und die Möglichkeiten von Männern sich nicht für sie eignen. Das fand ich auch ganz spannend. Also sie sagt, die sehr stark männerdominierte Literatur eignet sich eigentlich nicht für Frauen, um sich auszudrücken darin. Und dass Frauen sich ihre eigene Sprache erst schaffen mussten und auch dafür gewisse Genres genutzt haben, wie zum Beispiel den Roman, der ja erst sozusagen im 18. Jahrhundert sich so entwickelt hat, um eben in einem ein bisschen, wie soll ich sagen, unvorbelasteten Genre sich selbst auszudrücken. Und ich fand das ganz spannend, was auch wieder sich auf unsere Jane Austen-Folge bezieht, wenn ihr da mal reinhören wollt, weil es da auch um den Roman als Genre geht. Und eben auch so eine Frage von, wie sprechen wir über unsere Realität? Ja, wir können, wenn wir anerkennen, dass das Leben von Frauen einfach oft anders war und anders ist, müssen wir auch anerkennen, dass wir anders drüber sprechen. Das hängt ja auch irgendwo zusammen.
Ja.
Und ich fand das irgendwie ganz spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich habe es, glaube ich, so gelesen, dass es eben diesen Schritt braucht, sich von einem Genre und einem Feld mal heraus zu emanzipieren und das auch anders zu machen und nicht mit den auferlegten Regeln in einem Patriarchat wieder mit dem umgehen zu müssen. Und sie schreibt da eben auch über Jane Austen und Emily Bronte und sagt so in einer anerkennenden Art, sie haben als Frauen geschrieben und nicht als Männer geschrieben. Das heißt, sie hielten sich nicht an die Stimmen der Außenstehenden, eben oft Männer, die sagten, so hast du zu schreiben, um eine gute Autorin zu sein, sondern sie haben ihre eigene Stimme gefunden. Und später sagt sie aber auch so, ja, aber es ist natürlich dann auch wichtig, sich aus dieser, in der Literatur nicht bei der eigenen Geschichte stehen zu bleiben, sondern auch eben herauszutreten, eine Metaperspektive einzunehmen, sich in verschiedene Perspektiven und verschiedene Qualitäten und verschiedene Weltanschauungen eintauchen zu können, damit das eine gute Literatur ist und nicht nur sozusagen in der eigenen Gedankenwelt verhaftet zu bleiben. Das ist ja das, was Literatur kann und die Kreativität, die darin liegt. Und vergleicht das dann auch wieder damit, dass, ja, sie schreibt irgendwie so, it is fatal to be a man or woman pure and simple. One must be woman manly or man womanly. Mhm. Und ich habe das gelesen und dachte so, was meinen sie jetzt damit? Und dann denkt man sich, keine Ahnung, bei aller queer-feministischer Kritik und ist es jetzt irgendwie schon irgendwie queer oder ist das noch irgendwie total essentialistisch und so. Und ich glaube, in der Rezeptionsgeschichte wurde das immer wieder für verschiedene Richtungen verwendet. Aber ich fand schon spannend, dass sie sagt, okay, es geht nicht darum zu schreiben als Frau, weil ich Frau bin, sondern es gibt einfach verschiedene Qualitäten, verschiedene Realitäten. Und gute Literatur versteht auch, wenn ich mich auch ein Stück weit damit spielen kann. Und wenn ich einfach die Möglichkeiten erweitere. Aber um diese Möglichkeiten mal zu erweitern, muss ich mal einen Schritt raus machen aus einem sehr engen Korsett.
Virginia Woolf ist ja auch dafür bekannt, dass sie begonnen hat, Figuren auch auf alle möglichen unterschiedlichen Arten fluider anzulegen. Also wir haben ja auch in Orlando, das wir schon besprochen haben, darüber geredet, dass es eine Figur ist, die einerseits durch die Zeit reisen kann, aber auch ihr Geschlecht immer wieder verändert und auch androgyn ist. Und sie denkt einfach nicht so binär, was ja zu der Zeit sehr modern war. Und das finde ich eigentlich super spannend, auch wie sie einfach durch diese nicht-binäre Denkweise sehr viel aufgebrochen hat, auch in der Literatur. Sie gehört ja so in dieses Zeitalter des Modernismus, wo man eben so stark gebrochen hat mit dem, wie man im 19. Jahrhundert noch geschrieben hat. Einerseits eben, weil sich so viel gesellschaftlich verändert hat. Wir haben schon über das Wahlrecht gesprochen, aber auch der Erste Weltkrieg war natürlich sehr einschneidend. Es haben sich auch technologische Veränderungen ergeben. Ja, die Industrialisierung ist total fortgeschritten. Aber auch in der Wissenschaft, ja, zum Beispiel die Psychoanalyse war so ein ziemlich großer Einschnitt, wo man einfach den Menschen anders wahrgenommen hat dadurch. Also da ist einfach voll viel passiert in dieser Zeit und das spiegelt sich so ein bisschen wieder in Virginia Woolf und in auch diesem Zeitalter des Modernismus. Sie ist eben auch bekannt so für ihr Stream of Consciousness, also dass sie eigentlich so die Eindrücke eines normalen Tages in einer Art Gedankenstrom niedergeschrieben hat. Und man kann das, finde ich, so ein bisschen vergleichen so mit dem Impressionismus in der Malerei, wo dieser Eindruck, dieser subjektive Eindruck auch irgendwie viel stärker im Vordergrund steht als jetzt im 19. Jahrhundert, wo irgendwie ein auktorialer Erzähler von oben runterschaut und uns erklärt, wie es ausschaut, wie es ist. Sie ist da viel eben fluider, das fließt alles total in ihrem Schreiben, finde ich, wenn man liest.
Ich finde auch so diese Geschichte eben, wie man das Buch aufgenommen hat, interessant. weil es ganz gut zeigt, dass jeder Zeit wieder was anderes drin lesen kann und nochmal viel mehr, als Virginia Woolf wahrscheinlich intendiert hat. Mhm. Einerseits war das, oder ich habe so gelesen, so direkt in dieser Zeit, wie es publiziert wurde, war dann der Aufschrei, dass das ein großes feministisches Werk ist, gar nicht so groß. Das kam dann erst später, wo sich generell auch mehr Feminismus als Begriff und als Bewegung nochmal präsenter wurde, so in den 1930er Jahren. Und vor allem dann so diese Literaturkritik, diese feministische Literaturkritik ab der 70er Jahren, die da richtig groß geworden ist, wo man dann das Buch wieder aufgegriffen hat und wo sehr viel dann dazu und darüber geschrieben wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist auch verständlich, weil sehr viele verschiedene Strömungen was drin finden können. Also natürlich das Materialistische, so dieser Materialismus, Marxismus, okay, es braucht die materielle Basis, um irgendwas tun zu können. Das ist so für eine feministische Strömung wichtig. Andererseits auch so diese Differenzfeministinnen, die halt mehr darüber sagen, okay, Männer und Frauen sind unterschiedlich und deswegen, aber im positiven Sinn und Frauen sind anders als Männer und deswegen müssen wir diese Differenz hervorstreichen und Frauen auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, upliften in ihrer Differenz, aber und nicht in dieser Gleichheit. Die haben natürlich dann vielleicht auch was drinnen gefunden in diesen Frauen schreiben anders als Männer und gleichzeitig dieses Queerness und Fluidität, das ja mit dem eigentlich wieder bricht, da kann man auch ganz viel drin rauslesen. Mhm.
Absolut. Also wie gesagt, ich war auch so erstaunt, als ich das Buch gelesen habe, wie explizit feministisch es ist, wie viele Themen auch heute noch genauso besprochen werden und ja, wie klar sie auch argumentiert. Ja, sie sagt irgendwie, England wird beherrscht von einem Patriarchat. Also sagt sie so ganz offensichtlich. Ja,
ganz
also,
klar.
Das ist ganz klar, ja. Und für die Zeit ist das schon faszinierend, finde ich.
Und es gibt natürlich auch die Kritik, das hast du vorhin schon angesprochen, dass sie aus der Perspektive von einer weißen Frau, Aristokratin oder mindestens Mittelklasse schreibt und dass vielleicht diese Forderung, okay, eine Frau braucht ein Geld und einen Raum für sich alleine, um schreiben zu können, auf viele überhaupt nie zugetroffen hat und noch immer nicht zutrifft. Und Alice Walker hat das zum Beispiel auch aufgegriffen und kritisiert und gesagt, okay, es haben auch andere Frauen geschrieben, es haben sogar Sklavinnen geschrieben, die von allem dem überhaupt nichts hatten und dennoch geschrieben haben und die dürfen wir auch nicht vergessen.
Sie gibt uns eben so ein bisschen eine Anleitung, so was wären gute Voraussetzungen, um in Ruhe sich weiterentwickeln zu können als Autorin, aber ja, die hat halt eben auch nicht jeder. Ich muss ja sagen, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, musste ich mich gleich mal sehr ärgern.
Ich kann mich erinnern.
Ich habe dich gleich.
Du hast mich und wir haben ja so eine Die Buch-Community-Signal-Gruppe, wo alle, die uns auf Steady unterstützen, dabei sein können. Also hier nochmal ein Hinweis. Ihr könnt Die Buch jedes Monat mit einem Steady-Abo unterstützen und unterstützt somit Literaturkritik, weil, wie wir wissen, Frauen brauchen auch ein bisschen Geld, um zu schreiben, aber auch um Podcasts zu machen, feministische.
Ja, absolut. Das ist auch recht wichtig für uns. Also genau, schaut vorbei auf www.steadyhq.com/diebuchpodcast. Steht natürlich auch alles in den Shownotes und wir freuen uns sehr drüber, wenn ihr das macht. Ja, aber deswegen hatte ich sozusagen gleich das perfekte Publikum, um mich aufregen zu können über das Vorwort, das in meiner Ausgabe drinnen war.
Das ist ein Wahnsinn.
Ich
habe es nicht glauben können.
Wir haben es alle nicht glauben können. Ich hatte die Ausgabe von Collins Classics und die haben diesem Buch ein absolut schreckliches Vorwort vorangestellt von einem Mann namens Jared Cheshire, den man eigentlich überhaupt nicht findet. Also ich habe versucht, was über ihn rauszufinden, wer er eigentlich ist und warum er qualifiziert ist, über dieses Thema zu schreiben. Ich habe nicht viel gefunden, außer dass er anscheinend auch ein Vorwort zu Stolz und Vorurteil, das in Collins Classics erschienen ist, geschrieben hat und ähnlich fragwürdig sich über das Buch ausgelassen hat. Und zwar wird in diesem Vorwort Virginia Woolf als psychisch instabil, selbstbezogen beschrieben. Also ich zitiere hier in Anführungszeichen High Maintenance und Obsessive wird sie genannt in diesem Vorwort. Das Vorwort reproduziert auch sehr viele negative Vorurteile gegenüber psychischer Erkrankung. Zum Beispiel schreibt der Autor, dass Virginia Woolf angeblich selbst schuld sei, dass sie unter Depressionen gelitten habe. Er schreibt auch, ja, sie hätte sicherlich glücklicher sein können, wenn sie nicht geschrieben hätte. Ich zitiere, instead she became the author of her own undoing. Also sie war im Prinzip selbst schuld. Und der Autor schreibt auch, dass eigentlich nur Leute, die selbst Therapie brauchen, ihr Schreiben sinnvoll finden können. Also extrem unpassend, extrem unprofessionell voreingenommen, eindeutig nicht von jemandem geschrieben, der sich bei dem Thema auskennt. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum der Verlag dieses Vorwort dem Buch voranstellt. Noch dazu ist es sehr ironisch, dass gerade ein Buch, das sich mit der Abwertung und der Ausgrenzung von Frauen in der Literatur beschäftigt, ein Vorwort hat, das genau dasselbe macht. Also genau diese negativen Vorurteile reproduziert und diese Klischees. Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr schockiert.
Und ich meine, 2014, das sind schon 10 Jahre, aber umgekehrt auch jetzt nicht so lange her.
Es hätte mich vielleicht nicht gewundert, wenn es 1924 oder 1934 oder so gewesen wäre, dann hätte es mich vielleicht nicht so sehr gewundert, aber heute sind wir doch irgendwie weiter. Also ich war total schockiert.
Ja, also ich habe eine Ausgabe von Penguin Books und da ist gar kein Vorwort drin.
Ich finde, wenn ich jemandem raten würde, das zu lesen, dann würde ich mir eine gute annotierte Version besorgen. Mhm. Also mit richtig vielen gut recherchierten wissenschaftlichen Kommentaren und Annotationen, weil es sind sehr, sehr viele Dinge drin, die man einfach nicht versteht.
Nein, viele Referenzen.
Genau, die sonst einfach sehr, sehr schwierig zu verstehen sind. Also das würde ich schon empfehlen, sich da mal umzuschauen.
Ja, aber ich habe eine sehr nette Widmung drin, sehe ich gerade, weil ich habe das Buch geschenkt bekommen von einer ganz lieben Freundin, der Lisi. Hallo Lisi. Und hat geschrieben für meine wunderbar feministische Bücherwürmin.
Bücherwürmin.
Ich finde das süß. Ich mag Widmungen in Büchern.
Mhm. Unsere Bücherwürmin.
Ja. Ja. Ja, Julia. Virginia Woolf.
Jetzt haben wir das abgehakt, würde ich sagen.
Arg.
Können wir in unser Regal stellen, in unser Archiv von Podcast-Folgen, die sich mit dem Thema Frauen und Literatur beschäftigen. Ich finde, wir haben schon eine ganz gute Sammlung. Falls sich das Thema noch interessiert, wir können euch empfehlen, die Folge zum Thema Frauenliteratur mit Nicole Seifert, wo wir auch ein Interview geführt haben dazu. Auch haben wir How to Suppress Women's Writing von Joanna Russ besprochen, das auch ein recht spannendes Buch ist.
Und wir haben einfach eine Folge gemacht, so viel geht feministisch lesen.
Nicht nur eine, wir haben mehrere Folgen dazu gemacht. Und wir haben auch noch eine Kanon-Folge. Also wie brauchen wir eigentlich noch den Literaturkanon? Was ist Kanon überhaupt? Wie können wir den Kanon diverser gestalten? Warum sind Frauen darin nicht enthalten? Also wir haben da schon einiges, das ihr euch anhören könnt, wenn ihr Lust habt.
Und gebt uns bitte ganz viele Sternchen, wo auch immer ihr uns gerade hört. Das hilft uns sehr, dass Leute uns auch finden. Abonniert uns und folgt uns auf Social Media. Wir sind auf Instagram, wir sind sogar auf Threads. Wahnsinn, Facebook natürlich. Und schreibt uns immer gerne eure Buchtipps, was ihr von unseren Folgen haltet und erzählt weiter, dass es diesen Podcast gibt.
Genau, danke euch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast.
Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen.
Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.